Vor mir liegt ein Buch über Adoptionen in der Schweiz. Auf dem Buchcover sieht man ein schwarz-weiß Foto. Auf dem Foto drauf sind drei Frauen in Pflegerinnenkleider und sie haben je ein Kind, ein Kleinkind im Arm. Die sehen eigentlich alle ganz zufrieden aus. Mir gegenüber sitzt eine der Co-Autorinnen von dem Buch, Susanne. Warum haben ihr das Buch «Ungewollt» mit Fragezeichen genannt?
Wir haben uns für den Titel «Ungewollt» entschieden, weil Vormundschaftsbehörden und auch Vermittlungsstellen häufig gesagt haben, dass die Kinder nicht gewollt sind oder die Eltern nicht wollen, für die Kinder sorgen. Es hat aber natürlich sehr viele Zwangsmomente gegeben und schwierige Situationen und darum auch «Ungewollt» mit einem Fragezeichen.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
In dieser Episode von unserem Podcast «Sozial» geht es um ein Kapitel in der Schweizer Geschichte, das bis jetzt kaum erforscht war, nämlich um Inlandsadoptionen im 20. und 21. Jahrhundert in der Schweiz. Mein Name ist Regula Freuler. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Regula. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Susanne Businger ist promovierte Sozial- und Wirtschaftshistorikerin. Sie forscht und unterrichtet am Departement Soziale Arbeit von der ZHW. Ja, was hat sie alles geforscht? Sie hat unter anderem zu Heimplatzierungen, zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen geforscht und sie gehört zum Team vom in der Zwischenzeit abgeschlossenen vierjährigen Forschungsprojekt Inlandsadoptionen in der Schweiz. Und die Ergebnisse von dem Forschungsprojekt, die liegen jetzt in Buchform vor. Das ist das Buch, das ich vorher beschrieben habe. Über das werden wir heute reden. Ja, erzähl doch einmal von eurem Forschungsprojekt. Welche Fragen sind ihr nachgegangen und wie sind ihr dabei vorgegangen?
Also die Ausgangslage war ein bisschen, du hast schon kurz erwähnt, dass Inlandsadoptionen in der Schweiz eigentlich noch nicht gross erforscht sind. Das ist insofern erstaunlich, dass es ja sehr ein massiver Eingriff ist in eine Familie, weil man eigentlich die Form von, sag jetzt mal, Fremdplatzierung ja nicht kann rückgängig machen kann. Und darum haben wir entschieden, das Forschungsprojekt aufzugleisen und uns haben da verschiedene Fragen interessiert. Also wir haben den Zeitraum 1920 bis 2017 angeschaut und uns hat interessiert, was sind da Veränderungen gewesen in dem Zeitraum und was sind Kontinuitäten gewesen von der Adoptionspraxis, also von den Vermittlungsstellen und von den Behörden. Uns hat aber auch interessiert, was bedeutet das für die Betroffenen, die Adoption? Also einerseits für die lieblichen Eltern, aber auch für das Adoptivkind und was hat das auch für den weiteren Lebensweg zum Beispiel bedeutet. Und dann hat uns zum Dritten auch interessiert, was ist so Einfluss gewesen, zum Beispiel von Rechtsordnung, von rechtlichen Entwicklungen, vom Handel von den Behörden und dann auch wiederum natürlich auf die betroffenen Menschen.
Du hast jetzt gesagt, eben der Zeitraum, ihr habt Akten durchforscht, ihr habt auch mit Betroffenen geredet. Von wie vielen Menschen reden wir eigentlich in der Schweiz? Also wie viele Menschen, die heute noch leben, sind adoptiert worden? Also ich meine jetzt Inlandsadoption, also solche, die in der Schweiz geboren sind.
Aktuell reden wir von ca. 10'000 Menschen, die also adoptiert worden sind. Bei der Inlandsadoption war es so, dass es eigentlich so ein Höhepunkt in den 50er, 60er und 70er Jahren war. Da sind teilweise auch über 200 Menschen adoptiert worden im Jahr. Und das hat dann sukzessive dann abgenommen ab Ende der 70er Jahre. Mhm. Genau. Also durchaus auch viele Betroffene auch in der Schweiz.
Ja. Also Adoption ist ja so ein Bereich aus dem klassischen oder aus einem klassischen Spannungsfeld von der sozialen Arbeit, nämlich zwischen Fürsorge und Zwang. Da gibt es ja ganz viele Bereiche. Und Fürsorge und Zwang heisst ja auch der Titel vom Nationalen Forschungsprogramm vom Schweizerischen Nationalfonds, wo euer Projekt finanziert hat. Besonders interessant finde ich jetzt so in dem Zusammenhang, also wenn man zwischen Fürsorge und Zwang nachdenkt, so der Begriff vom Kindeswohl, das liest man oft, wenn man das Buch liest von euch und über dieser Geschichte, die man nachgeht. Eigentlich haben alle immer gesagt, wir wollen das, was gut ist fürs Kind. Also das ist oft in diesen Akten vorgekommen oder in diesen Notizen, Gesprächsnotizen und so. Und was gut fürs Kind ist, hat sich, wenn man jetzt das anschaut, im Laufe des 20. Jahrhunderts stark geändert, also die Vorstellung davon, was gut ist. Wie lässt sich jetzt an der Geschichte der Inlandsadoptionen zeigen, dass Vorstellungen von Kindeswohl historisch wandelbar sind?
Ja, das ist korrekt. Also der Kindeswohlbegriff ist verwendet worden. Die Adoptionsrechtsrevision 1972 ist auch mit dem Kindeswohl begründet worden, dass man gesagt hat, das Kind wird in die Adoptionsfamilie vollständig integriert. Es gibt keinen Kontakt mehr zu den leiblichen Eltern, zum Beispiel eben auch kein Besuchsrecht, wie das vorher noch der Fall war. Und das dient dem Wohl vom Kind, dass es eben vollständig integriert ist. Jetzt heute weiss man, dass die ganze Herkunft sehr wichtig ist und dass man auch weiss, dass man die Wurzeln kennt. Das ist ja etwas, wo man, wenn man eben nicht adoptiert ist, ein bisschen selbstverständlich anschaut, dass man halt weiss, ah, das sind die Eltern, das sind Grosseltern, man weiss, wo man herkommt. Und heute weiss man, dass es auch sehr wichtig ist, dass man das weiss, auch für den weiteren Lebensweg. Und dass darum das Adoptionsgeheimnis jetzt aus heutiger Sicht nicht im Wohl vom Kind war. Was man aber auch sieht in den Akten, ist, dass man eben häufig mit dem Kindeswohl auch argumentiert hat, um ein bisschen Druck auszuüben auf die lieblichen Eltern und vor allem auf die lieblichen Mütter. Also, dass man gesagt hat, hey, du bist in einer schwierigen Situation, finanziell in einer schwierigen Situation, es ist ja kein Vater rum, also bist nicht verheiratet. Das war in 80% der Fälle so gewesen, dass es eben um unverheiratete Mütter und ihre Kinder gegangen ist. Und es ist doch im besten Sinn vom Kind, dass es in einer Adoptivfamilie kann aufwachsen, die vielleicht aus der Mittelschicht kommt. Da ist Vater und Mutter rum, mit einem schönen Einfamilienhaus etc. Also das sind die damaligen Normvorstellungen gewesen und die haben halt grossen Einfluss genommen. Und das ist dann sozusagen argumentiert wurde, das dient ja am Wohl vom Kind. Und natürlich aus heutiger Sicht sind die Kriterien, die wir heute als Kindeswohl setzen, also da, wo es um Integrität geht, natürlich auch um den Kindeswillen, dass das Kind geschützt und sicher und gut aufwachsen, das wiederum ist aber eigentlich nicht wirklich geprüft worden. Ja, also so ist eigentlich so eine Konstellation. Also es ist oft gebraucht worden, aber es sind nicht wirklich Kriterien geleitet gewesen, oder dass man das Umfeld wirklich geprüft hat, sondern man hat halt mehr aus den Normvorstellungen argumentiert.
Ich würde da gerne noch ein bisschen ins Detail gehen, weil man vielleicht könnte rechtliche Vorgaben und Praxis miteinander vergleichen, gerade jetzt, was Kindeswohl angeht. Es gibt ja in den Nullerjahren vom 20. Jahrhundert, also 1907, glaube ich, ist das Adoptionsgesetz in Kraft getreten. Dann, wie erwähnt, in den 1970er Jahren Revision und die letzte Revision ist im Jahr 2018 in Kraft getreten. Kannst du mal vielleicht genau am Hand vom einem Beispiel vom Kindeswohl die drei grossen Änderungen im Gesetz kurz erläutern, was die eigentlich vorgegeben haben und was ihr herausgefunden habt, wie dann der Begriff oder die Vorstellung vom Kindeswohl gemäss diesem Gesetz umgesetzt worden ist in der Praxis?
Ja, also mit der Einführung vom Schweizerischen Zivilgesetzbuch, dort ist sozusagen die einfache Adoption.
1907 wäre das
gewesen. Genau, 1912 eingeführt, genau, ja. 1907 Revision, also dann eingesetzt. Dort ist sozusagen die einfache oder schwache Adoption, hat man das genannt, hat gelten. Dort hat es verschiedene Adoptionsvoraussetzungen gegeben, was das Alter von der Eltern angeht, also nicht zum Beispiel 40 Jahre alt sein, verheiratet. Und einfache und schwache Adoption deswegen, weil man noch nicht komplett unterbunden hat, sozusagen Beziehung zu den lieblichen Eltern. Also hat zum Beispiel ein Besuchsrecht gegeben, es hat auch Unterstützungspflicht gegeben, auch gewisse Erbvoraussetzungen. Also es war eigentlich noch nicht die Idee gewesen, dass man das komplett cuttet. Und zumindest vom Recht, da können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen, dass es natürlich in der Praxis eben anders war. Aber zumindest von der Rechtsgrundlage wäre der Kontakt ums Besuchsrecht möglich gewesen. Und dann hat es eine Debatte gegeben, wo man eben gesagt hat, das dient nicht am Kindeswohl. Man hat auch das so genannt, das Kind ist so in einer Zwitterstellung zwischen den lieblichen Eltern und Adoptiveltern. Und es dient am Kindeswohl, wenn es so vollständig integriert wird in die Adoptivfamilie. Also insofern, dass eben eigentlich die Kontakte auch unterbunden wird, weil vorher ist natürlich auch schon die Adoption gewesen. Genau. Und dann hat man das Adoptionsgeheimnis eingeführt. Das war damit verbunden gewesen, dass man ja, neue Namen gegeben hat, dass auch die lieblichen Eltern nicht wissen, wo sind das Kind. Die Kinder sind auch häufig außerkantonal platziert worden. Also man hat auch geschaut, das ist nicht gerade im Wohnort, dass man jetzt auch zufällig könnte in einem Laden sich zum Beispiel über den Weg laufen. Und ja, hat wirklich einen neuen Namen bekommen. Und das Adoptionsgeheimnis hat man sozusagen dann mit dem Kindeswohl begründet.
Das ist dann in den 1970er Jahren.
Genau, das war 1972 Revision, 1973 eingeführt gewesen. Man hat aber auch noch andere Sachen eingeführt, die sozusagen eigentlich dem Wohl der lieblichen Eltern dient haben. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Also man hat so Schutzfristen eingeführt, dass man nach der Geburt während 6 Wochen nicht eine Zustimmungserklärung unterschreiben kann, dass man also verzichtet auf das Kind. Und dann, wenn man es unterschreibt, nach diesen 6 Wochen nochmal eine Frist von 6 Wochen, wo man es widerrufen kann. Aber auch da, wenn man nachher auf die Praxis eingeht, das ist dann auch sozusagen häufig dann auf einen Graubereich unterlaufen worden. Aber zumindest von der Gesetzgebung ist auch da sozusagen gesehen worden, dass man in einer vulnerablen Situation ist nach der Geburt. Genau. Und dann die letzte Adoptionsrechtsrevision, da eben hat sich die Vorstellung nochmal geändert, natürlich auch unter anderem, aber vielleicht auch nicht nur durch Forschung oder natürlich auch durch adoptierte Menschen, dass man einfach weiss, dass Herkunft, dass man weiss, wo man herkommt, also sehr viele sind ja auch auf Herkunftssuche gegangen, dass es sehr relevant ist. Und darum hat man das Adoptionsgeheimnis in dem Sinne aufgehoben. Und man kann, eben, es gibt auch offene Adoptionen. Und wichtig ist auch, dass adoptierte Kind sozusagen auch wirklich das Recht hat, die Herkunft zu erfahren und auch die Informationen einzuholen. Genau. Also, wir könnten zu jeder Revision wahrscheinlich noch viele andere Sachen sagen. Ja. Aber jetzt im Blick auf das Kindeswohl würde ich sagen, sind das die drei grossen, in dem Sinne Zäsuren, was auch noch sehr relevant ist. Es hat zwar jetzt nicht mit der Adoptionsrechtsrevision zu, aber eben auch mit dem Kindeswohl, ist 1978, als die sogenannten unehelichen Kinder, wie sie bezeichnet worden sind, gleichgestellt worden sind mit ehelichen Kindern. Und das ist auch etwas ganz Zentrales, auch für das Thema Adoptionen, weil damit eigentlich auch die Stigmatisierung von unverheirateten Müttern abgenommen hat. Und das hat definitiv auch einen Einfluss auf die ganze Adoptionsgeschichte.
Jetzt kommen wir natürlich ganz viele Fragen in Sinn zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich gehe mal der Reihe an. Du hast den Graubereich in dieser, würde man sagen, zwischen Recht und Praxis angesprochen. Kannst du etwas mehr zu dem sagen?
Ja, also es hat verschiedene, also kann man auch verschiedene Sachen eigentlich aufzeigen. Also zum Beispiel das eine, was ich auch gesagt habe, dass auf der rechtlichen Ebene das Adoptionsgeheimnis dann 1973 eingeführt wurde. Und wir sehen aber in den Akten, dass man schon vorher, schon vor der Revision, eigentlich den Kontakt unterbunden hat. Und zwar, wenn man dann die Verzichtserklärung vorgelegt hat, also in diesen Verzichtserklärungen steht dort schon, ich verzichte auf das Besuchsrecht, ich tue nicht nachforschen, wo mein Kind ist, oder teilweise auch, ich willige ein, dass mein Kind einen anderen Namen überkommt, etc. Das heisst, eigentlich, bevor das rechtlich überhaupt vor war, hat man das eigentlich schon auf der Praxisebene eingeführt gehabt. Und darum eben, kann man sagen, es ist eine Zäsur, aber halt dann eben auf der Praxisebene nicht so eine starke Zäsur, weil man das vorher in dem Sinne eigentlich schon gemacht hat, oder?
Weiss man etwas dazu, warum das eigentlich schon so in der Praxis gemacht worden ist?
Ja, also jetzt rein von den Akten kann ich es nicht sagen, aber ich denke, es hat auch damit zu tun gehabt, dass es halt schlussendlich für die Vermittlungsstellen und auch für die Behörden einfach einfacher war.
Gäbiger
war schlussendlich, oder? Sie haben dann müssen dokumentieren, es hat nicht den Kontakt gegeben. Natürlich auch die Adoptiveltern haben das häufig auch in dem Sinn begrüßt. Was man teilweise gemacht hat, dass man Fotos gegeben hat, also dass man irgendwie Fotos geschickt hat und so, aber ich glaube einfach, das Interesse zum wirklich den Kontakt aufrechterhalten ist nicht da gewesen. Und dann hat man das, ja, also ich sage jetzt mal eben in einem Graubereich, weil es wäre möglich gewesen, aber natürlich, sie haben es unterzeichnet, aber natürlich auch in einer hochvulnerablen Situation. Also darum schon unter Zwang, also in einer schwierigen Situation, aber jetzt eben trotzdem im Graubereich. Ja.
Also ihr können auch nachzeichnen, also das eine, sie sind tatsächlich in einer vulnerablen Situation gewesen, sie sind in prekären Situationen auch oft gewesen und ihr habt auch Beleg gefunden, dass Druck mehr oder weniger von verschiedenen Stellen zum Teil auf die Frauen, jungen Frauen eigentlich mehrheitlich ausgeübt worden ist.
Genau, ja. Also da gibt es auch verschiedene Beispiele. Zum Beispiel nach der Geburt war es häufig so, dass ein Kind direkt weggenommen worden ist, dass eigentlich die Frauen das Kind gar nicht gesehen haben. Und sogar, was teilweise auch war, ist also nicht immer, aber wir auch gefunden haben, dass wirklich Behörden ans Spitalbett gegangen sind. Das Kind ist weggenommen worden und wir haben dann direkt die Verzichtserklärung vorgelegt, genau. Und das ist auch gemacht worden, ist auch noch ein wichtiger Punkt, habe ich vorher vergessen. Als die Schutzfrist eingeführt wurde, ist, mit diesen 6 Wochen, dort hat man aber auch wieder so einen Graubereich ausgenutzt. Und zwar hat man sogenannte vorzeitige Erklärungen eingeführt, die rechtlich noch nicht bindend waren. Also insofern rechtlich schon, Anführungsschlusszeichen, korrekt. Aber dort haben sie eigentlich auch auf alles schon verzichtet. Und wenn man natürlich schon etwas einmal unterschrieben hat, auch wenn es rechtlich noch nicht bindend ist, ist natürlich der Schritt, um zu sagen, hey, du hast das ja schon mal unterschrieben und auf das Kind verzichtet. Jetzt kommt halt die definitive Erklärung. Dann hat man eigentlich das Gleiche übernommen, mehr oder weniger. Jetzt musst du halt dann nochmal unterschreiben. Ist natürlich einfach. Und dann dem zu widerstehen, wenn man das schon mal unterschrieben hat und der Druck die ganze Zeit da ist und eben man argumentiert mit dem Kindeswohl und gesagt, hey, du hast eine schwierige Situation, es ist ja finanziell schwierig und wie stellst du dir das vor? Also teilweise sind auch moralisierende Begründungen gekommen. Hey, mit dem Kind unverheiratet, du wirst nie wieder heiraten können, wenn du so ein sogenanntes uneheliches Kind hast, dann ist natürlich die eigentlich immer die endgültige Erklärung dann auch unterzeichnet wurde. Das ist also ein weiteres Beispiel, wo mir jetzt einfach gerade in Sinn gekommen ist.
Ja, du sprichst auch ein Thema, das auch eine grosse Schwierigkeit war für adoptierte Menschen, nämlich, dass, ich sage jetzt mal, so viele Player in diesem ganzen Prozess involviert sind. Es gibt im Buch ein Beispiel aus den Akten, glaube ich, bin ich gar nicht sicher. Und es gibt im Buch ein Beispiel von einer Frau, wo das Kind gerade weggenommen worden ist. Also sie hat gebärt, ich nehme an, es war ein Kaiserschnitt, narkotisiert, ist verwacht, das Baby ist weg gewesen, und man hat ihr im Spital gesagt, sie darf das Kind nicht sehen. Sie hat sich dann als Sozialarbeiterin, ich glaube, sie war in den 60er Jahren, gewesen, wenn sie richtig im Kopf war, sie hat sich als Sozialarbeiterin gewendet und die Sozialarbeiterin hat sich für sie eingesetzt und hat gesagt, es geht nicht, ihr dürft deren nicht einfach das Kind wegnehmen. Und hätten das können erwirken. Das heisst, wir haben eine Sozialarbeiterin, wir haben Pflegende im Spital, wir haben Behörden, wir haben hinten dran adoptionswillige Eltern. Wer habe ich noch vergessen, wo da noch Vermittlungsstellen, private. Genau. Also, ihr habt das auch gezeigt, oder? Dass das auch eine Schwierigkeit war, oder? Dass so viel reingeredet haben, sozusagen.
Ja, also es sind sehr viele involviert gewesen, wie du richtig sagst. Also teilweise auch noch Hebammen, die zum Beispiel noch involviert waren, also medizinisches Personal, teilweise wirklich auch spezielle Geschichten, wo man eben dann sozusagen ja, so fast ein bisschen heimlich als Spitalbett ist oder eben zum Beispiel auch heimlich geboren hat, außerhalb. Was also da die Schwierigkeit ist, jetzt auch aus heutiger Sicht oder vielleicht auch schon aus damaliger Sicht, sind auch so Doppelfunktionen, die regelmässig waren. Also dass teilweise Vermittlerinnen auch Vormundschaften übernommen haben für ein Kind beispielsweise. Und ja, es war eine sehr langjährige Zusammenarbeit, sehr eingespielt. Also natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, positiv, Vormundschaftsbehörden und Vermittlungsstellen haben sich gut gekannt. Aber auch, dass es wie wenig Sicht von außen geht, also wenig unterschiedliche Sichtweisen, die auch einbezogen worden sind oder auch natürlich, was die ganze Aufsicht angeht. Also wenn die gleiche Instanz entscheidet, also es ist teilweise auch kantonal so gewesen, also im Kanton Zürich zum Beispiel, wenn man entschieden hat, ja, das gibt es eine Adoption und dann sozusagen die Rekursinstanz ist die gleiche Instanz. Ja, einfach so Sachen, wo man, wie gesagt hat, das ist zu wenig Aufsicht gewesen, Doppelfunktionen, auch sehr viel Macht schlussendlich bald bei der Vormundschaftsbehörde.
Ja. Genau. Du hast vorher das Wort heimlich verwendet. Das ist etwas, wo ihr im Buch, finde ich, auch sehr eindrücklich zeigt, also wie viel Sprachlosigkeit im Zusammenhang mit Adoption herrscht. Das heisst, in den 1970er und 1980er Jahren hat ja die Meinung vorgeherrscht, dass die sogenannte Inkognito-Adoption am besten fürs Kindeswohl ist. Also das heisst, dass man am Adoptivkind am besten verschwiegen hat, dass es adoptiert worden ist. Es hat auch bei denen, die ihr mit ihnen geredet habt, also die Betroffenen, die ihr mit ihnen geredet habt, hat es auch welche gegeben, die gesagt haben, sie haben sich überhaupt nicht getraut zu fragen. Also sie haben zwar gewusst, dass sie adoptiert worden sind, aber sie haben sich echt gar nicht getraut zu fragen, warum. Und auch Adoptiveltern, die eigentlich gar nicht haben wollen, über den Adoptionsfakt hinaus darüber zu reden. Woher kommt die Tabuisierung bei so vielen Aspekten rund jetzt um die Adoption?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, also ich glaube, ja, also ich würde sagen, verschiedene Gründe. Also einerseits sind die unverheirateten Mütter stigmatisiert gewesen. Also das heisst auch uneheliche Mutterschaft, wo ja die meisten sozusagen in dem Kontext so Adoptionen gegeben, also bei 80%. Ja, hat man jetzt gerade in den 50er, 60er Jahren, wenn ich noch ein bisschen zurückgehe, diesen Frauen zum Beispiel auch Unsittlichkeit unterstellt. Also man hat das sozusagen als Normabweichung von der bürgerlichen Idealfamilie gesehen, dass man unverheiratetes Kind bekommt. Das war darum auch mit Scham behaftet gewesen, teilweise auch vom sozialen Umfeld, insgesamt gesellschaftlich, dass einfach nicht vorgesehen war. Es hat ja auch noch das Konkubinatsverbot zum Beispiel gegeben. Es war einfach nicht vorgesehen gewesen, dass man unverheiratetes Kind bekommt. Und das ganze gesellschaftlich, das ist natürlich nicht nur eben von der Behörde, das ist einfach so ein bisschen auch gesellschaftlich natürlich auch so ein bisschen eine Normvorstellung gewesen, hat dazu geführt, dass auch ja, die lieblichen Eltern zum Beispiel oder vor allem die Mütter auch zum Beispiel teilweise mit Scham behaftet waren oder mir das versteckt hat oder das Umfeld hat gesagt, ja, du tust die Schwangerschaft verstecken, man tut jetzt heimlich gebären und dann ist man halt in einem anderen Kanton oder in einem Grenzkanton. Also was jetzt zum Beispiel auch noch nicht erforscht ist, dass man teilweise auch ins Ausland ist, also was man auch weiss, aber jetzt noch nicht so wirklich erforscht ist. Und dann ist man halt wie weg vom Wohnort gewesen und hat das Kind geboren im Ausschluss von der Öffentlichkeit. Und natürlich ist die Scham aber auch verstärkt worden durch das behördliche Handeln. Also, und hat natürlich auch dazu geführt, dass wirklich auch ja, die Betroffenen vielleicht schon auch selber die Bilder dann auf sich übertragen haben. Und ich finde es trotzdem ist eine recht komplexe Frage. Also was man jetzt weiss, auch für Betroffene ist, dass Adoptiveltern schon ab einem gewissen Alter das gesagt haben, also dass so Adoptiv Aufklärung gemacht hat, mit meinem Kinderbuch zum Beispiel. Aber dass es gleichzeitig eben trotzdem ein Tabu war. Also sie haben es dann gewusst, das hast du vorher angesprochen. Aber wir haben nicht wirklich darüber geredet. Also was sind die Umstände gewesen? Wieso ist das so gewesen? Sie haben auch nicht gewusst, wer sind die lieblichen Eltern? Also das ist eigentlich wie weggeschlossen gewesen. In einem Fall ist es wirklich auch so in einem Tresor gelegen, die
Adoptionsunterlagen. Richtig
weggeschlossen, genau. Sinn, ja. Und man hat es dann zwar gewusst, aber man hat nicht darüber geredet.
Ja, ja. Es gibt ja auch, nur ganz kurz, ist mir in den Sinn gekommen, sehr einen bewegenden Doc-Film von SRF über so ein, einen Ort, wo die halt gebären haben können, ganz weit irgendwo, ich glaube im Jura, sehr weit ab vor allem. Genau, ja. Etwas, das ist mir in den Sinn gekommen, das haben wir nämlich im Vorgespräch auf dem Podcast haben wir darüber geredet, das Wort unehelich oder nicht ehelich. Genau, vielleicht sagst du noch etwas kurz dazu.
Genau, also es war damals ein Rechtsbegriff gewesen, dass man eben die Kinder als unehelich oder wie du sagst, als nicht ehelich bezeichnet hat, ist eben auch mit Stigmatisierung in dem Sinn behaftet gewesen. Also die unverheirateten Mütter oder die ledige Mutterschaft war sehr stigmatisiert gewesen. Und teilweise verwende ich die Begriffe jetzt vielleicht trotzdem. Es ist halt der Rechtsbegriff, macht es einfacher, darüber zu reden, aber schon im Wissen, dass es eben die damalige Sichtweise war, sozusagen auf die ledige Mutterschaft, die halt genau stigmatisiert war.
Das Buch, das du vorher erwähnt hast, das Kinderbuch, das man quasi gebraucht hat, um seinen Kindern zu erklären, was Adoption ist, das habe ich auch da, das liegt da auf dem Tisch. Es schlägt einem förmlich die 70er Jahre entgegen. Ich glaube, es ist irgendwie auf 1976. Auf dem Buchdeckel sieht man einen Mann und eine Frau und einen Hund und zwei Kinder. Und ein Kind ist im Wägeli und der Bub tut laufen. Und hinten dran ist eine richtig schöne, idyllische Postkartenlandschaft von der Schweiz. Man sieht Berge und Häusle und das ist alles hier in Ordnung. Ich habe das dann gelesen. Es ist sicher, ich glaube, das sieht man auf den ersten Blick, das bürgerliche Idealbild von der Kernfamilie, das man da drauf sieht. Das Bild von der Adoptivfamilie wird als neue Kernfamilie vermittelt. Und ein Wort, das ganz oft verwendet wird in diesem Buch, ist richtig. Es ist, die Kinder kommen zu einer richtigen Familie. Und ja, also welchen Einfluss hat jetzt so die Vorstellung von einer richtigen, in Anführungszeichen, Familie auf die Adoptionspraxis gehabt?
Ja, ich würde sagen, einen sehr grossen Einfluss. Also man hat wirklich auch im Rechtsdiskurs oder auch sonst im Diskurs eigentlich davon geredet, dass eine Elternfamilie defizitär sind. Also dass eine Mutter nicht allein kann für das Kind sorgen, nicht allein kann das Kind erziehen, dass es Vater und Mutter braucht. Und die Idealfamilie ist es so, wie du es jetzt beschrieben hast, anhand von dieser Adoptivfamilie, dass sie verheiratet sind, der Vater dort das Erwerbseinkommen einbringen, Mittelschicht vielleicht, Mutter sorgt für das Kind, man geht spazieren mit dem Kinderwagen, mit dem Hund. Also so ein bisschen einfach die Idealvorstellung, die man hatte. Und die war sicher sehr, sehr wirksam gewesen. Genau, ja. Und das Buch hat man auch gebraucht, eben, um die Aufklärung zu machen, dass das Kind adoptiert ist.
Ja. Besonders gefallen, natürlich ironisch gemeint, ist das Bild, das man sieht, am Abend, der Vater ist daheim, du Zeitung lesen, Pfeife rauchen und sie ist fleissig und macht eine Hausarbeit. Also auch die Rollenzuweisung ist sehr, sehr klar. Ein Fall dort rein, der auch als nicht richtig benannt ist, ist, die Eltern sind nicht verheiratet. Also allein schon das kann ein Adoptionsgrund sein oder hätte ein Adoptionsgrund sein, dass die Eltern nicht, also man hat den Vater kennt, den lieblich, man hat logischerweise die Mutter kennt und so. Einfach der Fakt, dass sie nicht verheiratet waren, hat schon offenbar ein Adoptionsgrund sein. Du hast das Konkubinatsverbot vorher erwähnt, das ist ja, glaube ich, kantonal geregelt gewesen, wenn es mir recht ist. Weißt du so, oder kannst du sagen, bis wann ungefähr in den meisten Kantonen das Konkubinatsverbot gefallen ist?
Das kann ich nicht sagen. Also ich denke, die Frage kommt. Jetzt kann ich nachschauen, nein. Aber,
wir schreiben es nachher in die Shownotes.
Ja,
da muss niemand googeln.
Ich habe das Gefühl, 60er Jahre. Aber ja, ich wollte jetzt auch nicht falsch sagen. Genau, jetzt ist mir aber gerade vorher etwas in Sinn gekommen. Jetzt habe ich aber die Frage.
Also eigentlich war die Frage wirklich wegen dem Konkubinatsverbot. Ich finde es einfach interessant, dass das Buch in einer Zeit publiziert wird. Es hat eine Neuauflage, nochmal im 81er, glaube ich, gegeben, oder die 80er Jahre, wo eigentlich die Normfamilie schon am Aufbrechen war. Ich würde sagen, sicher nicht überall in der Schweiz, aber 68 hat man schon gekannt. Also geschieden zu sein, war nicht mehr so stigmatisiert wie früher. Also alles war eigentlich so ein bisschen gesellschaftlich im Aufbruch gewesen, und trotzdem wird immer noch die Kernfamilie so gefeiert in diesem Buch. Und mich hat es einfach wundern genommen, wann sich das dann hat angefangen ändern.
Jetzt weiss ich, was ich auch sagen
wollte. Ja.
Genau. Und zwar, weil du gesagt hast, Ada hat auch, wenn man eben nicht verheiratet war, ist das ein Grund gewesen, dass es so eine Adoption gab. Das ist bis zur Adoptionsrechtsrevision sogar also ein Stück weit rechtlich so gewesen, weil es hat also sozusagen bis 1978 hat das Kind, also sogenanntes uneheliches Kind, einen Beistand bekommen. Und in der Regel ist das dann in eine Vormundschaft übergegangen.
Ja.
Und eine Verzichtserklärung hat man nur einholen, also bis 1973, wenn die Mutter die elterliche Gewalt hatte. Und bei einer Vormundschaft war das nicht der Fall. Das heisst, wir mussten nicht mal eine Verzichtserklärung einholen. Und das war natürlich auch ein Grund, dass es dann so viele Adoptionen kam. Also in dem Sinne kann man durchaus sagen, es ist nicht einmal eine Zuspitzung, dass eigentlich, dass man, wenn man nicht verheiratet war, nur schon durch die Beistandschaft eingerichtet wurde, die eigentlich immer zu einer Vormundschaft wurde, dazu geführt hat, dass sehr viele Kinder dann adoptiert worden sind und man nicht mal haben müssen, eine Verzichtserklärung einholen musste. Mhm. Bis 1973, genau.
Also da hat man vielleicht auch wollen, die Leute zu einer Ehe zwingen.
Ja, ich glaube, mehr es hat mit den damaligen Normvorstellungen zusammengehängt, dass man wie gesagt hat, ja, es ist eigentlich nicht vorgesehen, ledige Mutterschaft schlussendlich. Und ja, dass man dann schlussendlich der Vormund halt entscheidet, oder? Also das heisst, eigentlich, die Beistandschaft wird zu einer Vormundschaft und die Vormundschaft entscheidet anstelle und der macht was aus seiner Sicht und eben mit dieser Normvorstellung natürlich. Das sind ja eigentlich Männer gewesen, durchgehend, Juristen, ältere Herren, was aus seiner Sicht das Beste fürs Kind ist. Und das war in der damaligen Zeit halt eben gewesen, so wie du gesagt hast, Normfamilie, Vater, Mutter, verheiratet, bürgerliches Milieu, Mittelschichtsfamilie.
Wir haben jetzt immer von den Müttern geredet, von der Stigmatisierung von diesen jungen Müttern, von den ledigen Müttern. Es fällt auf, dass also die lieblichen Väter weder in den Akten noch in der Praxis oder in der Notiz von der Praxis und auch eigentlich in den meisten von denen, oder in den wenigsten von diesen Erinnerungsgeschichten überhaupt sichtbar sind. Das, die gibt es irgendwie gar nicht. Wie lässt sich die Lehrstelle erklären?
Ja, das ist einerseits eben in den Akten so. Da kann es natürlich auch sein, dass die Mütter teilweise auch die Väter nicht offengelegt haben. Dass häufig einfach Vater unbekannt steht, kann sicher auch damit zusammenhängen, dass man der Mutter in dem Sinne eine wichtigere Rolle zugesprochen hat, also was die Erziehung angeht, dass vielleicht auch das Interesse teilweise weniger gross war. Also ich weiss nicht, wie stark man die Väter, also wenn es jetzt nicht um die finanziellen Fragen geht, also ich glaube, dann hat man schon recherchiert, wie stark man dem in dem Sinne nachgegangen ist. Aber es ist tatsächlich so, in den Akten sind Väter häufig nicht rum. Was es teilweise auch gegeben hat, das sind jetzt wenige Fälle, aber einfach zum doch noch erwähnen, dass wenn zum Beispiel ein Mann verheiratet war mit einer anderen Frau und dann sozusagen es ist so eine Affäre, ja. Genau, Affäre kommt, die unverheiratete Frau ist dann schwanger geworden, dass dann natürlich der Druck von dem Vater auch recht gross war. Also es hat teilweise auch den Akten gegeben, dass er dann auch mit zur Vermittlungsstelle ist, also weil der natürlich das Interesse hatte, dass das Kind dann also nicht bekannt wird und das Kind adoptiert wird.
Ja. Du hast es ganz am Anfang erwähnt, die Fallzahlen sind ja in den vergangenen Jahrzehnten massiv gesunken, also 1980 sind es noch knapp 1100 Inlandsadoptionen gewesen. Heute hat man so 10 bis 20 pro Jahr. Ich glaube, die neueste Statistik habe ich von 2024 gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was 25 war. Also das ist ein Rückgang von fast 95%. Was sind jetzt bei diesen 10 bis 20 Fällen pro Jahr, die man hat bei Inlandsadoptionen, was sind heute Beweggründe für liebliche Eltern, ihre Kinder zur Adoption freizugeben?
Ja, ich denke, die Gründe sind wahrscheinlich vielfältig. Ich muss dazu sagen, einfach ehrlicherweise, dass wir da ja gar nicht so viele Fälle angeschaut haben, oder? Darum kann ich da jetzt nicht wirklich so fundiert, wie jetzt zu den anderen Fällen, wir haben insgesamt, ja, 621 Akte angeschaut, das kann ich kurz sagen, kann ich jetzt nicht so in dem Sinn wie von mir sagen, hey, das sind die wichtigsten Fälle, oder das sind genau die Fälle. Ich gehe davon aus, es sind verschiedene Gründe. Es können psychische Erkrankungen sein, oder vielleicht auch, wenn es um Sucht geht, also, dass einfach das Kind in eine Pflegefamilie kommt, also, das ist sicher dann auch nicht Adoption das Erste, und dass dann vielleicht irgendwann man sagt, ja, es kommt zu einer Adoption, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Konstellationen, aber ich kann da einfach zahlen zu wenig, um jetzt wirklich sagen, das sind jetzt die zwei, drei Gründe oder das sind die wichtigsten Gründe. Das kann ich jetzt einfach nicht in dem Sinn sagen.
Was ist der jüngste Fall, Adoptionsfall, den ihr untersucht habt?
Wir haben in den 90er Jahren noch angeschaut, aber es sind einfach wenige Fälle, die wir dann im Vergleich angeschaut haben. Also es sind natürlich, es hat auch abgenommen, wie du gesagt hast, hängt mit dem zusammen. Und wir haben jetzt einfach weniger Fälle angeschaut. Genau. Und da hat es verschiedene Konstellationen, so ein bisschen wie das, was ich jetzt ein bisschen angesprochen habe. Ja.
Kannst du etwas dazu sagen, wie die heutige Adoptionspraxis aussieht?
Ja, also im Grundsatz was man sicher sagen kann, ist, dass eben Adoptionen haben stark abgenommen, du hast schon erwähnt. Und was natürlich sicher ein wichtiges Feld ist, das sieht man jetzt aber auch schon in der Akte, das ist ja auch schon vorher gewesen, ist halt das ganze Thema Herkunftssuche, oder? Das ist sicher etwas, was jetzt eigentlich massiv zugenommen hat. Und eigentlich auch, dass sich halt wie neue Fragen stellen. Also da weiss ich jetzt zu wenig, wie stark das schon aufgenommen wird, aber ja, wenn es zum Beispiel am Samenspenden geht und so um Herkunftsfragen da, also es gibt sicher wie so Felder, die sich jetzt wie neu auftun, wo die Fragen, die sich bei den Adoptionen gestellt haben, jetzt in die neuen Felder stellen. Und sonst würde ich sagen, ist sicher eine grosse Frage, dass die adoptierten Menschen eben ihre Herkunft wissen wollen und auch unterstützt werden möchten in der Herkunftssuche und dass man da versucht, das zu unterstützen und herauszufinden, ja, was kann man jetzt überhaupt noch ausfindig machen in den Akten zum Beispiel.
Mhm. Wir sind ja da am Departement für soziale Arbeit. Wir haben eine historische Aufarbeitung gemacht. Das ist natürlich etwas extrem Wichtiges. Das haben wir auch in anderen Fällen gesehen. Also gerade, wo eben Zwang ausgeübt worden ist und Stigmatisierung. Inwiefern ist jetzt die historische Aufarbeitung von Bedeutung für Sozialarbeitende heute?
Ja, ich würde sagen, da gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte, wo man könnte sagen, es ist von Bedeutung. Also das Erste, was ich glaube, sagen würde, ist, dass die lieblichen Eltern in einer sehr schwierigen Situation sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt genug betont habe. Ich glaube, das war gar nicht so Thema. Sie sind in der Regel armutsbetroffen gewesen, und zwar über den ganzen Zeitraum. Also wirklich in einer sehr prekären Situation, in einer vulnerablen Lebenssituation. Klar, natürlich nach der Geburt, das haben wir schon heute darüber geredet, oder? Wenn dann die Vormundschaftsbehörden direkt am Spitalbett gestanden sind, aber eben auch insgesamt. Und eigentlich das Bewusstsein, was es heisst, in so einer schwierige, vulnerable Lebenssituation zu sein, ist damals eigentlich nicht gegeben. Und heute gibt es das natürlich auch in ganz verschiedenen Fällen. Also da kann man auch das Thema Flucht, Migration, kann man eigentlich fast jede Situation, wie sollte man sich anschauen, dass Menschen einfach in sehr schwierigen, vulnerablen Lebenssituationen ist, wo man eine sehr hohe Verantwortung hat als Sozialarbeiterin und wo man auch dem gerecht werden muss. Sei es mit der sensiblen Gesprächsführung, aber auch nicht nur, dass man wie schaut, wie kann man jetzt wirklich unterstützen, wie kann man auch einbeziehen, was gibt es für Möglichkeiten für Partizipation, für die betroffenen Menschen, aber eben auch für Kinder, wo man zum Beispiel jetzt natürlich viel stärker auch einbezieht, den Kindeswillen einbezieht. Und das ist jetzt wie etwas, wo eben gar nicht gemacht wurde, wo ich finde, kann man sehr gut, aber auch auf ganz unterschiedliche andere Felder in dem Sinn auch übertragen.
Wir haben ganz am Anfang erwähnt, dass Susan Businger Teil von einem Forschungsteam ist, nämlich das Forschungsteam, das das Projekt Inlandsadoption in der Schweiz durchgeführt hat. Geleitet wurde ist das Projekt von Thomas Gabriel. Er ist Leiter vom Institut für Kindheit, Jugend und Familie bei uns am Departement Soziale Arbeit. Und weitere Mitarbeitende sind Samuel Keller, Adrian Seitz und Lukas Fritz. Sie sind alle von der ZHW. Und als stellvertretende Projektleiterin hat Nicolette Seiterle fungiert. Sie ist langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin bei PACH, Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. Das ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene. Das wollen wir nicht unterschlagen. Da haben ganz viele Leute mitgemacht, wie das so oft ist bei Forschungsprojekten. Also auch wahrscheinlich ein grosser Dank an Sie, oder?
Genau. Ja, finde ich wichtig, dass du es am Schluss noch erwähnst. Genau, wir sind ein grosses Forschungsteam gewesen. Was mir persönlich auch noch sehr wichtig ist, jetzt am Schluss sagen, ist einfach ein Dank an die Betroffenen, die mitgemacht haben. Also die betroffenen adoptierten Menschen und die betroffenen lieblichen Eltern, die adoptionsbetroffen waren. Also wir hätten das Forschungsprojekt nicht können durchführen ohne die Sichtweise der Betroffenen, die den Mut gefunden haben, mit uns ihre Lebensgeschichte zu teilen. Und das finde ich noch wichtig, am Schluss auch noch zu sagen.
Da hat ja doch einige Mut auch dazugehört, da mitzumachen.
Genau.
Sicher einige von den Leuten. Genau. Das Buch «Ungewollt? Fragezeichen», wie ich gesagt habe, mit den ganzen Forschungsergebnissen kann man als kostenloses E-Book auf der Seite vom Kronos Verlag abladen. Das tun wir alles in den Shownotes rein verlinken. Und auch noch weitere Informationen. Wir haben ja das ein oder andere angetippt, aber nicht können in die Tiefe gehen und so. Ja, und zum Schluss noch die Frage, wem empfiehlst du, das Buch zu lesen?
Ja, also, das ist eine gute Frage. Also sicher, wenn man historisch interessiert ist und sich für das Thema Adoption interessiert, aber ich würde sagen, nicht nur. Auch wenn man sich für das Thema Mutterschaft, Elternschaft, wie haben sich Familienbilder verändert, wie hat sich Vorstellungen von Elternschaft verändert, ist es auf jeden Fall auch interessant. Und es zeigt auch so ein bisschen Geschichte auf von der ledigen Mutterschaft. Also wenn man sich für das interessiert, wie das sich verändert hat, oder auch für das Thema Fürsorge und Zwang, wie du es angesprochen hast, wie das subtil einwirkt, dann ist das Buch sicher gut geeignet.
Gut, also dann hoffe ich, dass sich da einige an die Lektüre machen. Und ich kann auch Entwarnung geben, es ist nicht wissenschaftlich so kompliziert geschrieben, dass man es nicht versteht, sondern es ist auch sehr schön flüssig geschrieben. Das habe ich auch sehr geschätzt bei dem Ganzen. Und man kann sich einzelne Kapitel rausgreifen zu den Aspekten. Vielleicht interessiert einem zum Beispiel mehr die Lebensgeschichten von diesen drei Personen, oder, die so verdichtet dann erzählt haben. Die habe ich wirklich sehr berührend auch gefunden. Und man kann sehr gut nachvollziehen, was die Nöte zum Teil von diesen Menschen gewesen sind. Ja, ich danke allen euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr über Forschung und Praxis von der sozialen Arbeit erfahren möchtet, dann abonniert ihr am besten den Podcast. Und wir haben auch einen Newsletter, dort erfahrt ihr auch immer noch mehr, da sind ihr auf dem Laufenden. Und falls ihr ein Thema aus der sozialen Arbeit habt, das euch besonders interessiert und das ihr wünscht, dass jemand von uns, vom Departement Soziale Arbeit, wir haben ganz viel Expertise an unserem Departement, dass jemand dort Auskunft gibt, dann schreibt uns doch ein E-Mail an folgende Adresse: kommunikation.sozialearbeit@zhw.ch. Auch das tue ich wieder in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal.